SWR aktuell Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich, guten Morgen. In den USA hat Donald Trump gerade quasi nebenbei die Nominierung angenommen, die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der US-Republikaner.
I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
Ausführlicher geht der Ex-Präsident dann auf das Attentat vom Samstag ein. Er habe auf der Bühne den Kopf in Richtung eines Bildschirms gedreht, um darauf Zahlen zur Einwanderung zu lesen. Plötzlich habe er ein Zischen gehört und dann habe ihn etwas am Ohr getroffen.
I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet.
Ich dachte, das ist eine Kugel, sagt Trump und fügt hinzu, es war nur eine Sache von Millimetern, fast hätte die Kugel getroffen. Und ergänzt, eigentlich hätte ich nicht hier sein sollen. Und die Anhänger beim Parteitag in Milwaukee rufen, yes, you are.
I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here.
Yes, you are. Yes, you are. Yeah.
Thank you.
Bei so einer Rede hat Trump auch noch gesagt, in 4 Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erringen. Und diese Rede bildet den Abschluss des Parteitags der Republikaner in Milwaukee. In der israelischen Stadt Tel Aviv hat es eine Explosion gegeben. Nach Angaben des Rettungsdienstes ist dabei ein Mensch getötet worden und weitere seien verletzt. Die Armee vermutet, dass Trümmer einer abgeschossenen Rakete abgestürzt sind und dann die Explosion ausgelöst haben. Sie untersuche den Vorfall. Seit Tagen beschießt die islamistische Hisbollah Israel mit Raketen. Bisher wurden alle abgefangen, ohne dass sie Schaden angerichtet haben. In Frankreich droht seit den Neuwahlen politischer Stillstand. Nun hat Präsident Macron zumindest einen kleinen Sieg hinbekommen. Die Politikerin Jaël Braun-Pivet ist gestern Abend zur Präsidentin des französischen Parlaments gewählt worden. Sie gehört der Präsidentenpartei Ensemble an und war schon Präsidentin der alten Nationalversammlung. Aus Paris, Wolfgang Landmesser.
Ihre zweite Amtszeit als Parlamentspräsidentin eröffnete Jaël Braun-Pivet mit einem Appell an ihre Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen neue politische Lösungen liefern mit neuen Methoden, sagte die Politikerin. Das vor 1,5 Wochen gewählte Parlament könne den Wählerwillen mehr denn je repräsentieren, es sei aber auch gespaltener denn je. Damit meinte die Parlamentspräsidentin, dass in der neuen Assemblée Nationale kein politisches Lager eine klare Mehrheit hat. Eine stabile Regierung wird nur mit einer Koalition aus verschiedenen Parteien möglich sein. Eine solche Koalition zeichnet sich aber bisher nicht ab. Zweiter bei der Wahl des Parlamentsvorsitzes war André Chassaigne, der Kandidat des Linksbündnisses Nouveau Front Populaire. Mit ihrer Wiederwahl sei den Franzosen das Ergebnis der Parlamentswahlen gestohlen worden, sagte der Abgeordnete der Kommunistischen Partei wörtlich. Denn schließlich habe das Lager von Präsident Emmanuel Macron die Wahlen verloren. Das Linksbündnis hat die meisten Abgeordneten im neuen Parlament und deswegen auch den Vorsitz für sich reklamiert. Gewählt wurde Jaël Braun-Pivet vermutlich auch mit Stimmen der konservativen Partei. In den nächsten Wochen geht es jetzt um das politisch noch viel einflussreichere Amt des Premierministers.
Mit 65, mit 67 oder vielleicht sogar mit 70. Lang schon wird in Deutschland darüber diskutiert, wann Menschen in Rente gehen können sollen. Der Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall Wolf schlägt nun vor, beim Renteneintrittsalter nach Berufsgruppen zu unterscheiden. Ronald Lessig.
Für Menschen mit Bürojobs sei es durchaus zumutbar, bis 70 zu arbeiten. Beschäftigte in Fabriken dagegen arbeiteten sehr hart und sollten deshalb früher in Rente gehen dürfen, sagte Wolf im SWR-Videopodcast zur Sache intensiv. Wichtig sei es, die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland zu erhalten. Das aber funktioniere nur, wenn in der Gesellschaft insgesamt mehr und nicht weniger gearbeitet werde. Zuvor hatten Politiker von SPD, Grünen und Linken ein höheres Renteneintrittsalter abgelehnt. Begründet wurde das damit, dass Bauarbeiter oder Handwerker körperlich oft nicht mal bis zur jetzigen Altersgrenze durchhielten. Sie liegt bei 67 Jahren.
Die deutsche Polizeigewerkschaft reagiert auf die gestiegene Zahl der Messerangriffe in Baden-Württemberg. In einem Positionspapier fordert die Gewerkschaft, Springmesser müssten generell verboten werden. Und außerdem spricht sie sich dafür aus, Kontrollen zu erleichtern und Polizisten im Einsatz nicht nur rechtlich besser abzusichern. Astrid Maisel mit Einzelheiten.
Die Entwicklung bei Straftaten mit Messern sei beängstigend, heißt es in dem Papier, das dem SWR vorliegt. Laut dem Sicherheitsbericht des Landes ist die Zahl der Tötungen, Verletzungen und Bedrohungen mit Messern in Baden-Württemberg zuletzt innerhalb eines Jahres um fast 14% gestiegen, auf knapp 3.100 Fälle. Die deutsche Polizeigewerkschaft will deswegen Personen leichter kontrollieren können. Ein Gefahrenverdacht solle als Grundlage für eine Kontrolle ausreichen, fordert die Polizeigewerkschaft. Um Polizisten besser zu schützen, sollen neue Textilien zum Einsatz kommen, wie stichfeste Schutzwesten und schnitthemmende Kleidung. Um Angreifer unschädlich zu machen, stellt sich die Gewerkschaft Taser und Gummigeschosse vor.
Nach monatelangen Verhandlungen hat sich die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg auf das sogenannte Mobilitätsgesetz geeinigt. Das soll Kommunen ermöglichen, einen Mobilitätspass im öffentlichen Nahverkehr einzuführen und dafür auch eine Abgabe zu erheben. Peter Gramer.
Das Gesetz werde Baden-Württemberg beim Klimaschutz voranbringen, sagt der Landesverkehrsminister Herrmann von den Grünen der Deutschen Presseagentur. Kernstück ist der sogenannte Mobilitätspass. Ob sie ihn einführen wollen, entscheiden die Kommunen selbst. Der Pass soll ihnen ermöglichen, eine Nahverkehrsabgabe einzuführen, mit der dann der ÖPNV vor Ort ausgebaut werden soll. Im Gegenzug für die Abgabe müssen die Bürger ein Guthaben für die Nutzung des ÖPNV erhalten. Auf Druck der CDU sollen nur Einwohner oder Fahrzeughalter zur Kasse gebeten werden können. Vom Tisch ist der Vorschlag einer City-Maut und eine Abgabe für Arbeitgeber. Mit dem Gesetz setzt die Landesregierung ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag um.
Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Hamburg das Viertelfinale erreicht. In seiner Heimatstadt besiegte er den Franzosen Hugo Gaston in 3 Sätzen.
Ja, super Atmosphäre. Das Publikum war wirklich am Leben und das war schön zu spielen. Ich hoffe, dass es natürlich am Wochenende noch voller wird und noch energischer alles wird. Also ich liebe es ja, in Deutschland zu spielen. Und wenn das Publikum hinter einem steht, dann hilft es natürlich auch.
Zverev trifft nun heute auf den Chinesen Zhang Shizhen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sehr viel Sonne und hochsommerlich heiß. 25 Grad Höchsttemperatur in der Eifel und im Hunsrück. Bis zu 33 Grad sogar am südlichen Oberrhein und im Markgräflerland.
SWR aktuell. Hintergrund.
Von heiß zu nass. Viel Frühlingsregen hatten wir in diesem Jahr. Auch der Sommer ist bisher oft nass und oft grau. Die gefürchtete große Hitze immerhin hat uns bisher verschont und die Dürren der vergangenen Jahre, die haben sich wenigstens jetzt noch nicht wiederholt. 2022 hat die Hitzewelle in Deutschland zur sogenannten Übersterblichkeit von etwa 4.500 Menschen geführt. Vergangenen Sommer gab es in Deutschland rund 3.200 hitzebedingte Sterbefälle, sagt das Robert-Koch-Institut. Die große Mehrheit davon waren ältere Menschen über 75 Jahre. Auch in einem Regenjahr wie diesem sind die Wetterbedingungen nicht ohne. Für unsere SWR-Aktuell-Serie über Klima und Wetter habe ich mit Professor Andreas Mazerakis gesprochen. Er ist Umwelt- und Biometeorologe an der Uni Freiburg. 26 Grad und immer wieder Regenschauer. Ist das ein Problem für die Gesundheit?
Das darf man nicht so ganz genau auf die Lufttemperatur beziehen. Wenn wir sagen, die Lufttemperatur ist nämlich in einem Innenraum 26 Grad, wäre es ideale Bedingungen. Aber da muss ich zusätzlich schauen, wie sind die anderen meteorologischen Größen. Und die Größen, die uns beeinflussen in Bezug auf unser Wohlbefinden, aber auch zusätzlich natürlich über die erhöhte Mortalität und Morbidität, zum Beispiel bei Hitze, da nehmen wir zusätzlich noch die Luftfeuchte mit. Es kommen aber auch natürlich die Informationen über die Strahlung und dann noch zusätzlich, wie die ganze Situation ist, was für einen Pollenflug habe ich momentan, wie lange dauert die Hitze, welche Luftschadstoffe sind in der Luft. Das heißt, man kann es nicht nur an die Lufttemperatur festmachen und deswegen verwenden wir solche Größen oder so synthetische Größen. Und das ist einmal die gefühlte Temperatur. Das ist auch die Basis für das Hitzewarnsystem in Deutschland. Und die beschreibt den integralen Einfluss oder das Zusammenwirken von Temperatur, Feuchte und Strahlung. Und das kann sogar sein, dass wir 26, 28 Grad Temperatur haben, aber durch die Feuchte das gefühlte über 30, vielleicht 33, 34 Grad ist. ist die Lufttemperatur über 30 Grad und ich habe genau die gleichen feuchten Bedingungen. Es bewegt sich nicht sehr viel, also es ist keine Luftbewegung oder keine Windbewegung. Dann kann sogar das Empfundene bei 38 Grad gefühlter Temperatur sein. Und bei über 38 Grad heißt es, ich habe eine Hitzewarnung der Stufe 2.
Greifen wir uns mal die Luftfeuchtigkeit raus. Warum macht die uns gerade so fertig?
Das ist eigentlich so ein Phänomen aus dem einfachen Grund. Ich schwitze. Und damit Verdunstung stattfinden kann, brauche ich Windbewegung. Ich brauche dann entsprechend auch eine hohe Temperatur, aber ich brauche auch, wir sprechen von einem Sättigungsdefizit. Das heißt, damit verdunstet, muss trocken sein. Habe ich aber 100% Feuchte, wenn ich zum Beispiel schwitze und mein Körper ist benetzt und ich habe eine relative Feuchte in der Luft von 80 oder 70%, ist die Verdunstung weitaus niedriger.
Und das heißt, der Schweiß bleibt auf meiner Haut, weil in der Luft kein Platz mehr dafür ist.
Genau, so kann man das beschreiben. Und diese Verdunstungsabkühlung ist weitaus höher, als man denkt. Erst kommt zum Beispiel der wichtige Punkt für die Verdunstung des Schweißes, ist erstmal das Sättigungsdefizit, die Höhe der Temperatur, aber auch die Windbewegung und die Strahlung. Ich kann ja die Feuchte in der Luft und die Temperatur, die ich habe, die kann ich ja nicht verändern. Ich kann nur mich aus der Sonne entfernen oder dafür sorgen, dass ein bisschen mehr Windbewegung oder Luftbewegung da ist, damit die Schweißverdunstung erhöht wird.
Jetzt gibt es Regionen in der Welt, in denen es heiß und feucht ist. Und da leben Menschen auch, ohne sofort umzukippen. Das heißt, der menschliche Körper kann sich zumindest über ein paar Generationen an sowas gewöhnen.
Er kann sich daran gewöhnen, aber diese Anpassungsgeschichte oder diese Gewöhnungsgeschichte ist nur bedingt. Also sie löst nicht alles. Wenn man zum Beispiel jetzt von Deutschland ans Mittelmeer fährt, da wo es heiß ist, dann hat der menschliche Körper so Anpassungsmöglichkeiten. Und wir sehen zum Beispiel, dass nach die ersten 3-4 Tage man schwitzt viel mehr und dann passt sich der Körper an. Und wenn man längere Jahrzehnte in einer baltischen Region ist, hat man sich natürlich auch in diese Feuchte angepasst. Das heißt, so ein Anpassungsprozess, aber der löst nicht alles. Man schwitzt zwar weniger, aber die thermische Belastung für die Menschen ist natürlich auch da. Also wenn Sie nach Singapur gehen, Sie merken dann auch, dass die Leute, die dort leben, die sagen, es ist heiß. Die machen es aber anders, die reduzieren natürlich die Bewegung oder die Aktivitäten, die sie haben, möglichst in den Stunden, wo es angenehmer ist.
Andreas Mazerakis, Umwelt- und Biometeorologe an der Uni Freiburg.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nee, Kaiserslautern kann längst nicht mehr nur Betzenberg. Kaiserslautern kann auch KI. Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz beginnt heute offiziell das Projekt Mission KI. Das soll helfen, dass deutsche KI-Technologie international wettbewerbsfähiger wird. Viktoria Machleit aus dem SWR-Studio Kaiserslautern.
Im Rahmen der Mission KI eröffnet Bundesdigitalminister Wissing heute das erste KI-Zentrum bundesweit. Wie ein Sprecher des Deutschen Forschungszentrums für KI mitgeteilt hat, können dort Unternehmen und Start-ups zum Beispiel ihre Technologien in einer realen Umgebung prüfen lassen, in der die KI auch eingesetzt werden soll. Funktioniert alles wie gewünscht, kann man dort für seine KI auch einen Qualitätssiegel erhalten. Von diesem Qualitätsmerkmal sollen anschließend industrielle sowie private Nutzer profitieren, die Interesse an einer bestimmten KI haben. Dadurch soll bei Abnehmern Vertrauen in die neue Technik geschaffen werden. Um zu verstehen, wie KI eigentlich funktioniert, wird es auch einen Showroom für die Öffentlichkeit geben. Das neue KI-Zentrum ist ein gemeinsames Projekt der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften sowie des Bundes. Der Bund fördert die Initiative Mission KI mit 32 Millionen Euro. Neben Kaiserslautern soll das nächste KI-Zentrum in Berlin eröffnet werden.
Jetzt geht es um Batterien für Elektroautos und für Smartphones, indirekt zumindest, denn es geht erstmal um den Rohstoff, um Lithium. Da wollen Serbien und die EU enger zusammenarbeiten. Ein Thema bei den Gesprächen von Bundeskanzler Scholz beim Besuch in Serbien. In Belgrad trifft Scholz unter anderem den Staatspräsidenten Vucic. Der Ausblick dazu von Torben Ostermann.
Die Lithiumvorkommen in Serbien sind heiß begehrt. Lithium ist wichtig, unter anderem für die Fertigung von Batterien für Elektrofahrzeuge. Als Bundeskanzler der Autonation Deutschland hat Olaf Scholz also ein großes Interesse daran, dass Serbien in dem Bereich enger mit der EU, also auch mit der Bundesrepublik, zusammenarbeitet. Denn schon länger buhlen auch andere Länder wie China um das serbische Lithium. In Belgrad soll am Vormittag zunächst eine Absichtserklärung unterschrieben werden. Neben diesem wirtschaftlichen Thema will Olaf Scholz seine Reise auch nutzen, um mit dem serbischen Staatspräsidenten Vucic über Sicherheitsfragen zu reden. Besonders umstritten ist die Rolle Serbiens im Zusammenhang mit der Anerkennung Kosovos. Mehr als 100 Länder haben den Kosovo schon als eigenständigen Staat anerkannt, Serbien bisher nicht.
Im Prozess gegen den früheren Fußballnationalspieler Jérôme Boateng am Landgericht München soll es heute das Urteil geben. Es geht einmal mehr um die Vorwürfe, Boateng habe seine damalige Freundin misshandelt, die auch die Mutter seiner Zwillingstöchter ist. Mehr von Birgit Grundner.
Die Anschuldigungen der Ex-Freundin liegen Jahre zurück. Jérôme Boateng habe sie in einem Karibikurlaub 2018 attackiert. Er habe eine Kühltasche und ein Windlicht nach ihr geworfen. Später habe er sie angespuckt, an den Haaren gezogen, mit beiden Händen ins Gesicht geschlagen und ihr in den Kopf gebissen, so die Vorwürfe der Frau. Das Amtsgericht hat den Profifußballer ebenso verurteilt wie das Landgericht München wegen Körperverletzung und Beleidigung. Doch das bayerische oberste Landesgericht hat das Urteil wegen Rechtsfehlern wieder kassiert. Im neuesten Verfahren räumte Boateng ein, dass er Fehler gemacht habe. Er habe sich von seiner Ex-Freundin provozieren lassen und sie weggeschubst. Er sei aber kein Frauenschläger, betonte die Verteidigung. Boateng solle höchstens eine moderate Geldstrafe bekommen. Die Staatsanwaltschaft fordert weiter eine hohe Geldstrafe, 1,12 Millionen Euro, die sich aus 160 Tagessätzen errechnen. Der ehemalige FC Bayern-Spieler werde damit vorbestraft. Um 11 Uhr soll die Entscheidung verkündet werden.
Köln rechnet an diesem Wochenende mit 1 Million Besucherinnen und Besuchern, denn heute beginnt das Cologne Pride Straßenfest anlässlich des Christopher Street Day. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr die Parade am Sonntag mit über 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und den bereits erwähnten 1 Million Menschen am Straßenrand. Aus Köln berichtet Friederike Müllander.
Neben zahlreichen Infoständen gibt es ein kostenloses Bühnenprogramm mit Live-Podcast-Aufzeichnungen, Polit-Talks und Musik, unter anderem mit der Band Tokyo Hotel und Nemo. Nemo hatte Anfang des Jahres den Eurovision Song Contest in Malmö als erste offen non-binäre Person gewonnen. Begleitet wird das Bühnenprogramm von 12 Gebärdendolmetscherinnen. Für die Demonstrationsparade am Sonntag sind besonders geschulte Reporterinnen und Reporter im Einsatz, die das Geschehen für blinde und sehbehinderte Menschen erlebbar machen. Der Eintritt zum Straßenfest ist kostenlos. Das Motto des diesjährigen CSD ist wie in den vergangenen Jahren: Für Menschenrechte, viele gemeinsam stark.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Eine künstlerisch kuriose Sache beschäftigt derzeit die Bundestagspolizei. Irgendjemand hat in einem der Gebäude mit den Abgeordnetenbüros Kreuze und Striche an die Wand gemalt und immer in der Nähe einer Bürotür, was Anlass zu Spekulation gibt, wer oder was da warum markiert wird. Gedanken dazu von SWR-Korrespondentin Lena Stadler.
Im Paul-Löbe-Haus, dem architektonisch an einen Zylindermotor erinnernden Abgeordnetenhaus an der Spree, wird neuerdings Zeichensprache verwendet. Einige Abgeordnete haben ein Kreuz oder einen Strich in der Nähe ihrer Bürotür entdeckt. Leider keine Smileys oder Herzen, das wären definitiv die schöneren Zeichen. Aber auch mit Strichen und Kreuzen kann man eine Menge sagen. Zum Beispiel ein Handwerker. Vielleicht wollte ein Maler einfach nur festlegen, welche Büros in der Sommerpause frisch geweißelt werden müssen. Die mit Strich dringend, die mit Kreuz ganz dringend. Wie viele Abgeordnete die Zeichen neben ihren Bürotüren entdeckt haben, wissen wir nicht und auch nicht, welche Abgeordneten bedacht worden sind. Außer Helge Braun von der CDU, der hat ein Kreuz bekommen. Vielleicht hat auch sein Parteikollege Friedrich Merz eins. Ein Kreuz für alle Abgeordneten mit nur noch wenig Haaren auf dem Kopf. Da wäre ein Smiley-Zeichen allerdings netter gewesen. Vielleicht hat auch einfach jemand beim letzten Stehempfang in der Hauptstadt mitgezählt, wer wie viele Biere hatte und danach die Strichliste ganz pragmatisch an der Wand verewigt. Oder aber das alles ist ein groß angelegtes Schiffe-Versenken-Spiel. In der fortgeschrittenen Version allerdings mit Rätselfaktor. Und die Bundestagspolizei darf die Lösung finden.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.